Vielen lieben Dank. Ja, es ist immer, wenn ich mal zum Predigen eingeladen bin, ist immer eine Möglichkeit für mich, mal Luft zu holen von zu Hause. Nein, ich bin da sehr, sehr gerne. Ja, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, bei euch zu sein heute. Vom ersten Schritt an hier rein habe ich mich schon sehr, sehr wohl gefühlt. Vielen Dank für die Freundlichkeit, für die Gastfreundlichkeit, dass so viele auf mich zugekommen sind, sich vorgestellt haben. Mich sehr gefreut. Ja, Asima, Markus und ich, wir waren eine Zeit lang zusammen in Erzhausen. Ich habe tatsächlich mit der Exegese, das ist so eine wissenschaftliche Bibelauslegung von Asima, habe ich das Ganze gelernt damals, als ich ankam. Ja, da wurde so rumgereicht von einer Studentengeneration zur anderen dann so. Und so, genau, siehst du, was draus geworden ist. Also, für Studienleiter hat es gereicht immerhin dann. Ja, ich bin verheiratet mit Debbie wir sind jetzt im 15. Jahr unserer Ehe. Wir haben 4 Töchter gemeinsam, 11, 9 und 2x6. Das dritte wurden dann 2. Also wir wollten sowieso 4, da waren wir dann sehr effektiv. So für alle, die ein drittes Kind überlegen, bedenke, es könnten auch 2 werden. Ja, was ich bis dahin nicht wusste, habe ich erst da gelernt dann, dass eineiige Zwillinge immer Zufall sind. Also nur 2-eiige werden vererbt. So, das kann passieren. Und jetzt sind wir auch fertig, so viel an uns liegt. Könnten ja wieder Zwillinge werden. Ne? Ja, wir sind sehr dankbar für unsere Kinder. Jedes einzelne davon ist ein Wunder, das Gott uns geschenkt hat. Wir sind in Dietzenbach für gewöhnlich dort in der Gemeinde mit dabei. Seit 14 Monaten jetzt leben wir in Erzhausen, dort auf dem Campus und fühlen uns da sehr, sehr wohl. Und ja, heute freue ich mich, hier zu sein. Und ich freue mich heute, mit euch in ein biblisches Buch einzutauchen, in dem Begegnungen stattfinden, wie wir sie hier, jetzt war ich eins zu weit, so auf diesem Bild hier dargestellt sehen. Guckt mal genauer hin, ob jemand die Szene erkennen könnte. Wo befinden wir uns hier? Ja, ihr seht hier eine Frau beim Ehrensammeln. Das ist wahrscheinlich das verräterischste Signal für diejenigen von euch, die im Alten Testament schon einiges gelesen haben. Ruth trifft Boas beim Ehrensammeln. So heißt dieses Bild. Es ist ein Bild von einem Maler der deutschen Romantik mit dem klangvollen Namen Julius Schnorr von Karolsfeld, heißt er. Hat 1828 dieses Bild gemalt. Ruth trifft Boas beim Ehrensammeln und der Titel meiner Predigt lautet heute Lasst uns sein wie Bethlehem oder etwas auf Englisch klingt das ein bisschen runder, Let's be like Bethlehem. Ja, deswegen das Ganze. Und du fragst dich vielleicht, was das damit auf sich hat, ja, dass wir so sind wie Bethlehem. Diese Stadt wollen wir uns heute mal widmen und zwar gar nicht mal in Bezug auf ihre Rolle in der Weihnachtsgeschichte, ja, da gehen wir jetzt gerade wieder drauf zu und da steht uns Bethlehem ja sehr prominent auch vor Augen, was wir da im Neuen Testament lesen. Aber, und ich komme nachher auch nochmal kurz drauf zu sprechen, tatsächlich gibt es über Bethlehem in der Bibel noch weitaus mehr zu sagen, denn diese Stadt steht in der Bibel sehr herausstechend, sehr modellhaft für einen ganz besonderen Wert, für einen Herzschlag Gottes, der es wert ist, immer wieder neu entdeckt und ergriffen und gelebt zu werden. Es ist ein wichtiger Schlüsselwert, ein Reich Gottes Schlüsselwert, der am besten, ja, oder der mit der Bezeichnung Gastfreundschaft eigentlich noch gar nicht ganz zu treffen ist. Und mein Ziel heute ist es, da uns zu ermutigen, herauszufordern, deinen und meinen Blick zu weiten, vielleicht den Fokus neu zu setzen. Ich muss sagen, von dem her, wie ich euch bisher kennengelernt habe, ist es eigentlich nur eine Bestätigung, dass ihr genauso weitermacht, wie ihr schon unterwegs seid. Und vielleicht ist für den einen oder anderen aber doch auch eine Ermutigung, den Fokus neu auf diesen einen Aspekt auch im Haus Gottes, der Gemeinde, neu zu setzen. Eben unseren Blick zu weiten, weg von uns selbst, hin auf die Menschen, die vielleicht zum ersten, zweiten oder dritten Mal ja in unsere, ich nehme mich da ganz mit hinein, in unsere Gottesdienste sind oder in unsere Kleingruppen kommen oder überhaupt auf Menschen, die wir noch nicht kennen, noch nicht so gut kennen, obwohl sie vielleicht eng bei uns auch in der Nachbarschaft leben, auf die wir zugehen sollten, um sie kennenzulernen. Das Haus Gottes ist ja ein Ort, an dem jeder willkommen ist, nicht wahr? Aus meiner Zeit im Gospelforum, da haben wir immer so gesagt, dieses Stichwort Forum, das war ganz bewusst gewählt, wir sind ein Forum, keine Society. Ja, jeder darf kommen, jeder ist willkommen, ich bin sicher, so habe ich das zumindest gespürt, das gilt auch hier. Und ich denke, wir sollten es jedem, der kommt, so einfach wie möglich zu machen, um andocken zu können, hier an diesem besten Ort auf Erden. Ja, das ist es, was Gemeinde, was Haus Gottes sein sollte. Welcher Ort auf Erden sollte besser sein, wenn nicht der, wo die Familie Gottes zusammenkommt? Jetzt, wenn du lange genug dabei bist bei Gemeinde, dann weißt du, dass es schon Momente gibt, da fühlt sich Gemeinde nicht immer so an wie der beste Ort auf Erden. Aber das Gute ist ja, das Ermutigende und vielleicht auch das Herausfordernde, jeder von uns kann ja immer wieder neu etwas dazu beitragen, dass, wenn es sich mal zeitweise nicht so anfühlt, damit sich das wieder ändert und Gemeinde auch wirklich wieder wird zum besten Ort auf Erden. So, jetzt bin ich zwar hauptsächlich im Neuen Testament unterwegs, heute möchte ich mit euch aber mal ins Alte Testament schauen, jenen großartigen Teil der Bibel, den wir das Alte Testament nennen, diesen ersten Teil der Bibel. Der einen Bibel ist eigentlich untrennbar, gehört das zusammen. Alt bedeutet ja nicht, meint er nicht im Sinne von überholt oder von abgetan, sondern alt im Sinne von ein altehrwürdiges Fundament, eine unverzichtbare Voraussetzung. Das war eigentlich das Herz der Kirchenväter, als sie diesen Begriff Altes Testament auch ganz bewusst so in der Kirche etabliert haben, in der frühen Kirche. Und ich möchte mit euch mal heute zurückgehen in die Geschichte Israels, circa 3000 Jahre in die Vergangenheit, und wir betrachten uns da das Wesen einer Stadt während der dunkelsten Phase und Epoche des inneren Zustandes des Volkes Israels in der Bibel. Wir befinden uns zur Zeit der Richter, also in jener Zeit nach dem Auszug aus Ägypten, nach der Wüstenwanderung, schon im verheißenen Land. Während der Zeit der Wüstenwanderung hat Israel ja am Sinai seine Berufung als ganzes Volk von Gott erhalten, wie wir es in 2. Mose 19,6 lesen, wie es da festgehalten ist. Und ihr sollt mir ein Königreich von Priestern und eine heilige Nation sein. Das war die Generalberufung an das gesamte Volk Israel. Das gesamte Volk sollte für diese Welt, für die damalige Welt damals, einen priesterlichen Dienst wahrnehmen, in dem die ganze Welt an Israel sehen kann, was es heißt, und was es an Lebensfülle, an Lebenssinn und Lebensqualität mit sich bringt, in einem Bund mit dem lebendigen Gott zu stehen. Das war die Berufung des Volkes Israels. So heißt es dann im 5. Mose, Kapitel 4. Denn darin zeigt sich eure Weisheit und eure Einsicht, wenn sie all diese Satzungen hören, die umliegenden Nationen, dann werden sie sagen: Was für ein weises und einsichtiges Volk ist diese große Nation. Denn welche große Nation hätte Götter, die ihr so nahe sind wie uns der Herr, unser Gott, so oft wir zu ihm rufen? Und welche große Nation hätte Satzungen und Rechte so gerecht wie diese ganze Weisung, die ich euch heute gebe? Ja, das war der Herzschlag Gottes, das war die Berufung Israels hinein in ein Land, was von außen her gar nicht viel hergibt. Ja, es ist links das Meer, rechts die Wüste, im Norden und im Süden die Großmächte, die immer wieder durchziehen und dabei alles normalerweise mit sich reißen, was nicht nied- und nagelfest ist. Keine oder kaum Bodenschätze, kein beschiffbarer Fluss. Das Land gibt nichts her, es sei denn, Gott segnet es. Dann ist es das Land, wo Milch und Honig fließen. Und die ganze Welt sollte sehen, was es heißt, mit dem Bund in Bund mit diesem lebendigen Gott zu stehen. Das war während der Wüstenwanderung, und unser Blick geht jetzt auf die Zeit danach, sogar schon nach der Einnahme des verheißenen Landes, des Landes Kanaan, wo Israel diesen priesterlichen Dienst unter dem Königtum Gottes jetzt so richtig leben und etablieren sollte. Aber wenn du deine Bibel kennst, dann weißt du, das ist leider sehr schnell gründlich misslungen, Sobald Israel im Land war, hat es sich Stück für Stück von Gott losgesagt und ging ethisch, religiös, moralisch immer mehr den Bach runter, was in entsetzlichen Tragödien endete. Auf den letzten Seiten des Richterbuches in den Kapiteln 19 bis 21, da lesen wir von einem einzigen gegenseitigen Morden und Vergewaltigen innerhalb des Volkes Gottes. Und das Fazit lesen wir in Richter 21, Vers 25. In jenen Tagen gab es keinen König in Israel. Jeder tat, was in seinen Augen recht schien. Furchtbar. So zu dieser Zeit, in der dunkelsten Stunde, ganz Israel hat's verrockt. Ganz Israel? Nein. Ja, ein kleiner, unbeugsamer Stamm, nicht von Galliern, sondern von Bethlehemitern. Ja, wir können nicht sagen, warum und wieso, aber diese Stadt Bethlehem hatte sich in dieser dunkelsten Zeit als einzige bewahrt, mit Gott unterwegs zu sein. Und spannenderweise wird es nirgendwo so schlicht und explizit auf den Punkt gebracht, ausgesagt. Aber es wird implizit überall deutlich an einem Umstand, an der sagenhaften Gastfreundschaft dieser Stadt und ihre Bereitschaft, Fremde aufzunehmen. Das zeichnet Bethlehem im ganzen Alten Testament sehr stark aus, was tatsächlich auch im Richterbuch selber, auch im Kapitel 19, mitten in diesen Dramen schon durchscheint. Das sind 10 Verse, die kannst du dir zu Hause gerne mal aufmerksam durchlesen, von dieser Gastfreundschaft des Schwiegervaters, die da durchscheint, zu seinem Schwiegersohn, dem Leviten, der seiner Frau nachgegangen ist, die ihm weggelaufen ist. Die ersten 10 Verse spielen in Bethlehem. Ich möchte mit euch aber gerne in eine andere Story eintauchen, die sich ebenfalls in Bethlehem abspielt, was übersetzt übrigens heißt Haus des Brotes. Also das Haus, welches das Grundsätzlichste und Elementarste fürs Leben bereithält. Und nicht nur spielt diese Story auch in Bethlehem, sondern sie spielt eben auch zur Zeit der Richter. Und damit wenden wir uns neben Richter 19 noch einem zweiten Beleg für die herausragende Wertekultur Bethlehems in jener Zeit zu, wo wir noch einen Schritt weitergehen werden. Und dazu steigen wir mal ein ins Buch Ruth. Kommt gleich nach dem Buch Richter und Ruth, nach der das Buch benannt ist. Sie ist die Schwiegertochter von Naomi, einer gebürtigen Bethlehemiterin, die mit ihrem Mann und ihren Söhnen nach Moab gezogen war, was im Ausland östlich des Toten Meeres lag. Dort lernte einer ihrer Söhne die Ruth kennen und sie heirateten. Ruth, eine Moabiterin, die Familie wird von schweren Krisen erschüttert. Sowohl Naomis Mann als auch ihre beiden Söhne sterben. Und so entschließt sie sich, in ihre Heimat Bethlehem zurückzukehren und gibt vorher ihre beiden verwitweten Schwiegertöchter frei. Sie sagt zu ihnen, hey, ihr seid noch jung, sucht euch neue Männer, kümmert euch nicht um mich, ich schaffe das schon irgendwie. Und Orpa, das ist eine ihrer beiden Schwiegertöchter, sie nimmt ihr Angebot an, verlässt sie unter viel Abschiedsschmerzen und das war okay. Das wird nicht kritisiert in der Bibel, das war eine legitime Entscheidung. Aber Ruth sagt zu Naomi jenen bekannten Satz, aus dem später die Bekehrungsformel, so möchte ich es mal nennen, geworden ist, abgeleitet wurde, wenn jemand ins Judentum hineinkonvertieren möchte. Da lesen wir in Ruth 1, 16 und 17, dränge mich nicht, dich zu verlassen und zurückzugehen von dir weg. Denn wohin du gehst, dahin werde auch ich gehen. Und wo du übernachtest, da werde auch ich übernachten. Dein Volk ist mein Volk und dein Gott ist mein Gott. Wo du sterbst, da werde auch ich sterben und dort will ich begraben werden. So Ruth ist bereit mitzugehen, mit Naomi, in deren Heimat. Das zeugt einerseits von Ruths fürsorglichem Herzen. Wir würden sagen, dass sie sicher kein schlechter Mensch war. Sie war sicher sehr sozial am Start. Und das ist es auch, was Boas später an ihr rühmen wird. Aber es spricht wohl auch für das Lebenszeugnis von Naomi und von dem Ort, an dem sie mit all dem geprägt wurde, was Ruth letztlich an ihr sah und was sie mochte und was sie beeindruckte und von dem sie schließlich sagte, ja, da will ich auch hin, mit Naomi zusammen. Und so kehrt sie um mit Naomi nach Bethlehem. Und von der Struktur des Buches Ruth her ist es ganz spannend zu sehen, dass sich eine Story hinter der Story aufbaut. Jedes der vier Kapitel von Ruth ist eigentlich eine in sich abgeschlossene Erzählung mit einem je eigenen Schwerpunkt. Aber gleichzeitig bilden sie alle zusammen doch eine große Erzählung, die uns am Ende eine Botschaft vor Augen stellt, die da lautet, und das schon im Alten Testament, Umkehr bringt Erlösung. Umkehr bringt Leben zurück. Das ist die Hauptaussage des Buches Ruth, was uns an der Geschichte der Ruth exemplarisch vor Augen gestellt wird. Die Geschichte beginnt in Kapitel 1 in der Fremde und 12-mal begegnet in Kapitel 1 das Wort umkehren. Es ist das Leitwort in Kapitel 1. Im Hebräischen wird viel mit sogenannten Leitworten gearbeitet, um inhaltliche Schwerpunkte innerhalb eines Textabschnitts zu kennzeichnen. Ruth wendet sich zum Gott Noomis hin, zum einzig wahren Gott. In Kapitel 2 lautet das Leitwort sammeln. 12-mal kommt auch dieses Wort vor und verdeutlicht schon eine erste Frucht der Umkehr. Eine reiche Ernte steht im Alten Testament für den sichtbar gewordenen Segen Gottes, von dem auch Ruth durch ihre Hinwendung zum Gott Noomis bereits ganz praktisch profitieren konnte. In Kapitel 3 ist das Leitwort liegen oder sich niederlegen. Erscheint 8-mal und kündigt die Ruhe an, die der Ruth schon ab dem ersten Kapitel durch den Wunsch Noomis für sie verheißen ist. In 1,9 haben wir das gelesen. Und in Kapitel 4 wird das Leitwort lösen oder erlösen sein. Das begegnet uns 13-mal darin. Gott schafft eine Erlösung für Ruth und Noomi durch den Löser Boas. Fast schon ein Schattenbild hin auf Christus später. Und oben drüber, über alle Kapitel hinweg, können wir sehen, mit jeder Spitzenaussage eines Kapitels wird Ruth mehr und mehr zu einer Angehörigen des Gottesvolkes. Und ich benenne das kurz, weil es heute eben gar nicht so sehr um das Buch Ruth an sich geht. Und deswegen lasse ich auch ein paar Dinge weg, die da eigentlich ganz spannend sind zur Gesamtinterpretation. Sondern ich möchte heute mal eben besonders auf die Rolle von Bethlehem schauen und die Menschen, die in Bethlehem gelebt haben. Und ich denke aber, es hilft uns, diese Rolle dieser Stadt auf dem Weg eher nachvollziehen zu können, wenn wir jetzt bereits wissen, was eigentlich so die Grundaussage dieses Buches ist. Umkehr bringt Leben zurück. Umkehr bringt Erlösung. So machen sich die beiden in Kapitel 1 auf den Weg. Und Noomi kehrt mit ihrer Schwiegertochter zurück nach Israel, in die Stadt Bethlehem. Und wir lesen am Ende von Kapitel 1 noch bedeutungsvoll, dass es gerade die Zeit der Gerstenernte war. Und so steigt Kapitel 2 damit ein, dass betont wird, dass Ruth sich als Moabiterin unter dem Volk Israel befindet. Sie ist eine Fremde, hat keine Connections, sie hat keine Arbeit, sie hat keinen wirklichen Familienkomplex, in den sie eingebunden ist, in den sie sich ein- oder unterordnen kann. Das ist ja ganz spannend für unsere individualistisch geprägten Ohren. Heute klingt es oft so schrecklich bevormundend und einengend, sich irgendwo ein- oder gar unterordnen zu müssen. Für die alten Hebräer war das geradezu überlebenswichtig und im Grundsatz sehr positiv belegt. Ruth war also weitestgehend allein und auf sich gestellt, in der Fremde. Und so macht sie sich auf den Weg zu einem Feld in der Hoffnung, dass sie Gnade findet, so lesen wir es wörtlich. Also, dass sie etwas erhält, aus dem sie letztlich Brot backen kann. Und dann lesen wir in Kapitel 2 ab Vers 3. Und sie ging hin und kam und las Ähren auf dem Feld hinter den Schnittern her. Und es traf sich, dass sie auf dem Teil des Feldes war, der Boas gehörte, einem aus der Sippe Elimelechs. Und sie, Boas, war aus Bethlehem gekommen und sagte zu den Schnittern, zu wem gehört diese junge Frau? Was für eine wunderbare Frage. Ja, wenn wir jemanden sehen, den wir nicht kennen, und jemand steht bei uns, der diese Person kennen könnte, was fragen wir dann normalerweise? Ja, wer ist das? Ja, oder wie heißt sie? Im Alten Testament aber, ja, im Volk Gottes macht sich Identität nicht zuallererst am Namen fest, sondern an der Zugehörigkeit. Zu wem gehört diese junge Frau? Ist nochmal ein bisschen anderer Akzent, als zu fragen, gehört die schon jemandem? Ja, kann man auch. So haben viele unter uns mal gefragt und wenn nicht, werden sie noch so fragen. Zu wem gehört diese junge Frau? Und so wird ihm berichtet, wer sie ist, eine junge moabitische Frau. Und ihm wird berichtet, dass sie die Schwiegertochter Naomis ist und dass Ruth ihr nach Bethlehem gefolgt ist und sich um Naomi kümmert. So, da haben wir Boas in Bethlehem, in seinem Revier, sein Hof, seine Gegend, sein Feld. Und er sieht eine fremde Frau, die auf der Suche ist. Sonst wäre sie ja nicht dort. Und Boas erkundigt sich nach ihr. Kennt sie jemand? Hat sie schon jemand angesprochen? Offensichtlich, ja, denn die Schnitter konnten ja Auskunft geben. Aber sie war dennoch allein und so entscheidet sich Boas und geht zu ihr und sagt zu ihr, und da steigen wir nochmal ein, Vers 8, geh nicht auf ein anderes Feld, um Ehren zu lesen, und geh auch nicht weg von hier, sondern bleib. Und wenn du Durst hast, geh zu den Krügen und trink von dem, was die Männer schöpfen. Da fiel sie nieder auf ihr Angesicht, verneigte sich zur Erde und sagte zu ihm, warum habe ich Gnade gefunden in deinen Augen, dass du mir deine Beachtung schenkst? Ich bin doch eine Fremde. Und da will ich kurz innehalten, weil ich ihre Selbstwahrnehmung sehr spannend finde. Ruth wundert sich über dieses Übermaß an Aufmerksamkeit und Zuwendung, das, was sie erfährt. Und das, obwohl sie doch eine Fremde ist, ja, so charakterisiert sie sich auch selbst. Sie ist neu hier, aber dieses Willkommen, ja, das haut sie um. Und wenn wir uns dieses Wort für Fremde mal etwas näher betrachten, es gibt im hebräischen Alten Testament 4 verschiedene Worte für Fremde. Und das Wort, das sie hier benutzt, beschreibt eigentlich einen bedrohlichen, einen gefährlichen Fremden, zu dem man eigentlich auf Abstand geht. Sicher war ihr auch bewusst, dass Israel eigentlich noch eine Rechnung offen hatte mit Moab aus der Zeit der Wüstenwanderung. Ja, da hat Moab Israel den Durchzug durch das Land verwehrt, hat gesagt, ihr dürft kein Wasser schöpfen aus unseren Brunnen. So, ihr war das bewusst. Vielleicht hat sie damit gerechnet, eher fortgeschickt zu werden. Wir sehen zumindest, was Ruth empfunden hat. Und ich weiß, dass es manchmal auch Menschen so geht, die zum allerersten Mal die Schwelle in einen Gottesdienst hineinwagen, in eine Freikirche, ja, dass sie sich manchmal vorkommen wie Fremde, wie auf einem anderen Stern. Ich weiß nicht, vielleicht ging es dir in deiner eigenen Biografie so, wenn du dich zurückerinnerst, wie es das erste Mal war, wenn du als in den Gottesdienst gekommen bist. Vielleicht sitzt du ja, ich kenne ja die wenigsten heute hier und es geht dir so. Bist vielleicht hier, weil du eine Wette verloren hast oder so, keine Ahnung. Ja, mein Schwager Dan, also heute ist er mein Schwager, heute ist er sogar mein Pastor in Dietzenbach. Aber als wir uns kennenlernten vor vielen, vielen Jahren, als er zum ersten Mal in den Gottesdienst kam, da kannte er Jesus noch nicht. Und im Nachhinein hat er das so gesagt, ja, er kam sich vor wie auf einem anderen Stern, so der ganzen Holy Molies hier irgendwie zusammen, wie er sagte. Nicht, dass wir das irgendwie so nach außen gekehrt hätten, aber es war einfach, wie er es empfunden hat, er sich in alledem. Ja, und Gott ist seinen Weg mit ihm gegangen, das ist eine große Freude, gehört heute auch zu meiner Familie. Meine Frau hat auch viele Schwestern, so irgendwie wäre im Alten Testament gut, hätten wir uns gut zurechtgefunden wahrscheinlich, so als ganze Family. Genau, da wären die Häuser miteinander verheiratet. Aber hier zurück in unsere Story, so mag es sich für Ruth angefühlt haben, ja, als sie da ankam. Schon am Tag 1, dieser Ersteindruck, hat diese, ich möchte es mal nennen, diese positiv verstörende Sicht auf diese Stadt ihr gegeben. Jemand kam, jemand sah sie, hat ihr geholfen und sie hat schon so ein erstes Ankommen erlebt. Ja, wäre das nicht der Hammer, wenn das auch jeder erlebt, der zu uns, in unsere Gemeinden, auch in diese Gemeinde kommt. Let's be like Bethlehem, ja, von Herzen. Aber wir sind ja noch nicht am Ende unserer Story. Dennoch ist sie eine Fremde, eine Moabiterin. Und wir lesen dann noch einiges weiter davon, wie viel Boas ihr Gutes tut an diesem Tag. Und das zeigt auch etwas von seinem großen Herzen, das ganz auf Gott ausgerichtet war. Denn Gott hat seinem Volk verordnet, Fremden gegenüber mit großer Liebe und Fürsorge zu begegnen um nicht zu vergessen, die Fremde, aus der sie selbst einst aus Ägypten gerettet wurden. Ja, in 5. Mose Kapitel 10, da lesen wir, denn der Herr, euer Gott, ist der Gott der Götter und der Herr der Herren, der große, starke und furchtbare Gott, der kein Ansehen der Person kennt und keine Bestechung annimmt, der der Waise und der Witwe Recht verschafft und den Fremden liebt, sodass er ihm Brot und Kleidung gibt. Auch ihr sollt den Fremden lieben, denn ihr seid selbst Fremde gewesen im Land Ägypten. Ich habe es vorhin so schön gefunden, Ronny, auch wie du sagtest, ihr erinnert euch noch an die Zeit, als ihr selber Gäste wart. Ja, es tut so gut, es ist heilsam, das nicht zu vergessen. Den Teil der eigenen Biografie nicht zu vergessen, wo man selbst fremd war und so angewiesen war auf andere, wo man selbst Gast war und angewiesen war auf Gastfreundschaft. Und Bethlehem hatte sich das zu Herzen genommen. Wir sehen das beispielhaft an Boas, aber im weiteren Verlauf der Stories wird dieses Herz auch in und an ganz Bethlehem sichtbar. Die Menschen dieser Stadt erweisen sich als wahre Nachfolger Gottes. Sie leben das, wozu Israel als Ganzes berufen war. Ihre Taten haben es bewiesen. Am Ende läuft es darauf hinaus, dass Ruth und Boas heiraten. Und es war nicht so einfach damals, wenn nicht gewisse äußere Voraussetzungen, auch rechtliche Dinge, geklärt waren, geschaffen waren. Wir lesen da in Kapitel 3 und 4 von familiären und rechtlichen Punkten, die geklärt werden mussten. Aber ganz Bethlehem half mit, damit das geschehen konnte. Die Ältestenschaft, also die Leiterschaft des Ortes, allen voran. Und es mündete darin, dass durch die Heirat mit Boas aus einer Fremden eine Angehörige des Volkes Gottes wurde. Und kurz muss ich an dem Punkt vielleicht eine falsche Romantik aus dem Spiel nehmen, die wir manchmal in das Buch Ruth hineinlesen. Wir lesen das manchmal so als Love Story zwischen Ruth und Boas. Es mag sein, dass das mitgeschwungen hat, aber zuallererst spiegelt sich in dem Herz von Boas das Herz Gottes wieder. Ja, der Mitleid hatte, der es gesehen hat, der beeindruckt war von dem Herzen dieser jungen Frau, wie sie sich um ihre Schwiegermutter kümmerte, obwohl sie es nicht hätte tun müssen. Und er wollte ihr dieses Zuhause geben, was sie so dringend brauchte. Marco, vielleicht darf ich dich bitten, nach oben zu kommen schon. Und ich möchte uns gleich noch mit hineinnehmen, auch in ein Gebet. Natürlich darf so eine Predigt nicht ohne einen Aufruf enden, wo wir uns selber mit einklinken dürfen. Ihr Lieben, ich möchte uns einladen und herausfordern, dass wir uns hier von Boas und von Bethlehem heute Morgen bestätigen und herausfordern lassen, ganz neu. Ja, bitte, du musst niemanden heiraten, ja, damit er oder sie hier ankommt, das nicht. Bitte überstrapaziere da die Details nicht, unser historischer Kontext ist ein völlig anderer. Aber grundsätzlich, als Gemeinde möchte ich uns ermutigen, lasst uns sein wie Bethlehem. Eine offene Stadt, die tut, was sie kann, um Menschen willkommen zu heißen, aufzunehmen, damit aus Fremde Gottes Angehörige Teilhaber im Gottesvolk werden. Und ich will dir zum Schluss noch einen gewaltigen Segen von Naomi vor Augen stellen über deinem Leben, mit dem auch du rechnen darfst, ja, wenn du dich darauf einlässt. Am Abend, nachdem Ruth zum ersten Mal nach Hause kam, mit einem Beutel voller Ehren, da sagte ihre Schwiegermutter Naomi zu ihr, Kapitel 2, Vers 19, wo hast du heute Ehren gelesen? Wo hast du das getan? Gesegnet sei, der dir seine Beachtung geschenkt hat. Gesegnet sei, der dir seine Beachtung geschenkt hat, der dich nicht übersehen hat. Übersehen ist so einfach, so bequem, so unkompliziert. Das Durchrauschen durch den Alltag, das kennen wir alle. Aber Segen liegt auf dem Nicht-Übersehen, auf dem Beachten, auf dem Einladen, auf dem Helfen. Und was für ein Segen lag auf Bethlehem. Ja, aus theologischer Sicht mögen die Gründe sicher noch reichhaltiger sein, aber vielleicht einfach nur als spekulativer, faszinierender Gedanke. Ja, könnte es sein, dass der Messias, dass Jesus Christus sich vielleicht auch deswegen Bethlehem als Ort seiner Ankunft wählte, prophetisch angekündigt durch den Propheten Micha, dass er diesen Ort mit seinem Kommen beehrte, weil diese Stadt so viele durch ihre Kultur ehrte und ihnen half, im Reich Gottes anzudocken, weil diese Stadt so gastfreundlich war, dass sogar der Himmel davon wusste. Die Weihnachtsgeschichte selbst mag auf den ersten Blick vielleicht ein anderes Bild vermitteln, als Maria und Josef da in Bethlehem ankamen und nirgendwo unterkamen, aber erinnern wir uns warum? Es war ja kein Unwille, sondern einfach, weil alles schon gerammelt voll war mit Gästen. Und am Ende fanden sie schließlich doch noch einen Platz. Für einen mehr ist immer noch Platz im Haus des Brotes. Einer geht immer noch mehr rein. Und dorthin kam der Messias. Und vielleicht, liebe Gemeinde, macht dieser Gedanke ja etwas mit uns. Mich bringt das immer wieder zum Träumen. Und auch nochmal selber zu reflektieren, wie sehr bin ich gesegnet worden schon im Leben, weil ich nicht übersehen wurde? Wie sehr bist du gesegnet worden, weil du nicht übersehen wurdest? Vielleicht gibt es Momente, die dir vor Augen stehen, wo andere dich leicht hätten übersehen können, aber es nicht getan haben und dein Leben hat dadurch eine Wendung gehabt zum Guten hin. Vielleicht ist es auch heute nochmal ein Anlass, wenn du es nicht schon getan hast, nochmal ganz bewusst Danke zu sagen dafür. Für an diejenigen, die uns nicht übersehen haben. Aber ich möchte uns einladen, Menschen einzuladen. Dass dieser Ort hier noch mehr zu einem Bethlehem wird, an dem niemand übersehen wird. Und ich will dich ganz konkret herausfordern heute Morgen. Ich werde gleich ein Gebet sprechen, da kannst du dich still im Herzen mit einklinken. Zu einem Next Step. Was wirst du tun? Da möchte ich herausfordern dazu, das für dich festzumachen, ganz konkret. Wo klingst du dich mit ein, damit dieser Ort hier, das CZB, noch mehr zum besten Ort auf Erden wird? An dem Menschen ankommen und nach Hause kommen mit dem, was dir gegeben ist. Du musst nichts geben, kannst gar nichts geben, was du nicht hast. Aber mit dem, was du hast, was könnte das sein? Gott möchte Gemeinde und wird Gemeinde nicht unabhängig von dir tun. Er hat sich entschieden, es durch uns zu tun. Das ist sein Wille, durch dich und mich. Und ich sage dir eingangs, ja, vielleicht ist für viele von euch das nur eine Bestätigung, diese Botschaft. Und dann sage ich euch von Herzen, keep going, lasst nicht nach. Und für andere ist es heute vielleicht einfach, diesen Schritt weiter zu gehen und dir bewusst das Mindset eines Gastgebers anzueignen. Bewusst. Das kann sich auch äußern mit dieser Box hier schon. Ja, dass du von einem Gast, einem Freund, einer, der gerne hier ist, so sagt, okay, es gibt dieses Wort im Deutschen gar nicht so, Ownership. Ich mache es wirklich zu meinem. Und du weißt, das wird vor allem in dem Moment, in dem der Geldbeutel berührt wird, dann ist das Herz einfach noch eine Spur mehr mit drin. Und darüber hinaus, ja, wenn du sagst, das ist deine Gemeinde, dann bist du in der Theorie ja sowieso schon Gastgeber. Lass es auch praktisch werden, weiterhin, indem du Menschen ansprichst, einlädst, ihnen Gutes tust. Und ich will dich bitten und herausfordern, da einfach Gott zu fragen, ob er dir dazu etwas sagen möchte heute. Und ich werde gleich ein Gebet sprechen. Ich für mich, im Blick auf meine Gemeinde, wo ich bin, generell im Haus Gottes, im Blick auf meine Nachbarschaft. Und du musst nicht aufstehen dabei, du musst auch keine Hand heben oder so, aber ich will dich ermutigen, zum einen eine Entscheidung zu treffen heute und sagen, okay, an diesem Punkt will ich weitergehen und noch mehr Gastgeber oder Gastgeberin werden. Und ich will dich ermutigen, diese Entscheidung, die du getroffen hast, jemandem mitzuteilen. Vielleicht sogar deiner Leiterschaft mitzuteilen. Das hat einfach mehr Kraft, wenn wir eine Entscheidung anderen mitteilen. So, ich werde ein Gebet sprechen und kling dich gerne mit ein, wenn du möchtest. Und die Einladung, was auch immer du gesagt hast, was dein nächster Schritt ist. Du brauchst dich nicht mit anderen vergleichen. Wir dürfen uns gegenseitig inspirieren, aber niemals vergleichen. ja, das jemandem mitzuteilen. Und ich möchte in diesem Gebet auch noch was Zweites mit hineinpacken. Ich weiß nicht, vielleicht sind heute Menschen hier, die sind mit diesem Gott, von dem wir gelesen haben, von diesem Messias, Jesus, von dem wir vorhin gesungen haben und von dem ich gar nicht so viel gesagt habe, in dieser Predigt an sich noch gar nicht in Kontakt. Dann ist es kein Zufall, dass du heute hier bist. Wenn du das Buch Ruth vielleicht heute Nachmittag oder über die Woche mal liest, das hat ja nur 4 Kapitel, das geht ganz schnell. Es ist so, es liest sich so wunderbar. Das Buch besteht aus lauter scheinbaren Zufälligkeiten. Menschliche Entscheidungen, zufällig kamen sie auf das Feld von Boas, Alltagsbegegnungen und trotzdem steht hintendran irgendwie so dieser große Plan Gottes. Beides geht zusammen. Wir können das nicht auseinanderhalten, aber der Herr weiß. Vielleicht ist es kein Zufall, dass du heute hier bist, um diesen Weg zu beginnen und dich einzuklinken in diese große Geschichte Gottes mit dieser Welt und mit dir. Sein Herz schlägt auch für dich. Er möchte, dass du Teil wirst seiner Familie. Vater im Himmel, wir danken dir für dein Wort, aus dem wir lesen dürfen, aus dem wir lernen dürfen. Herr, wir danken dir für das Leben von Naomi, von Ruth, von Boas. Herr, sie sind alle längst bei dir. Aber noch immer hat ihr Zeugnis so viel Strahlkraft. Wir danken dir für das Zeugnis der Stadt Bethlehem, die es bewahrt hat in dieser dunklen Zeit, sich kompromittieren zu lassen. Ich danke dir, dass wir davon lernen dürfen, Herr. Und ich danke dir für diese Gemeinde heute hier. Herr, für die Gastfreundlichkeit, für die Liebe, für die gute Atmosphäre. Herr, dass du dich bewegst hier, dass dieses Haus dein Haus ist. Ich danke dir für all die wunderbaren Menschen hier. Für die Perspektive, die Ewigkeit miteinander bei dir verbringen zu dürfen. Herr, und ich bete für alle, die heute hier sind, für jeden meiner Brüder und Schwestern. Herr, wenn du es auf Herz legst, heute einen weiteren Schritt zu gehen, in welcher Form auch immer, sei es durch Kraft, durch Zeit, durch Finanzen oder was auch immer du vor Augen legst, Herr, durch größeres Gebet, zeig du, was ein nächster Schritt heute sein kann, um sich mehr mit einzuklinken, noch einen Schritt mehr, Gastgeber und Gastgeberin zu werden in diesem deinen wunderschönen Haus. Geist Gottes, beweg du dich jetzt und stupse du die Dinge an. Einladend, werbend. Herr, schenk einen neuen Traum. Deinen Traum. Danke, dass so vieles davon schon sichtbar ist. Aber ich glaube, Herr, du träumst noch mehr, noch größer, noch weiter. Und Herr, wenn heute jemand hier ist, dessen Herz du berührt hast, Herr, dann bitte ich, dass du den letzten Impuls schenkst. Ich möchte stellvertretend beten, mit und für diese Person. Herr, wir nehmen deine ausgestreckte Hand an. Wir blicken in die Tiefe unseres Herzens und wissen, Herr, wir brauchen Rettung. Wir schaffen es nicht allein. Und wir sind nicht gut aus uns selbst heraus. Wir brauchen deine Rettung, deine Liebe, deine Erlösung. Danke, Herr, dass du uns heute annimmst, so wie du Ruth angenommen hast, mit all unserer Vergangenheit. Und danke, dass du alles neu machen möchtest. Hab Dank, Herr Jesus Christus, für diesen Morgen, für deine Gegenwart und für dein Wort. Amen. Solltest du heute Morgen dein Leben diesem Gott anvertraut haben, Jesus anvertraut haben, dann auch da will ich dich bitten, teile es jemandem mit, der Leiterschaft, Asima, Markus oder wer sonst dazugehört. Komm auf jemanden zu und mach diesen Startpunkt fest. Lass es dir nicht nehmen, was heute passiert ist. Vielen Dank.